Auch wenn du der selber aufgezogen hast, darfst den Lindwurm nie den Rücken zudrehen. Der schnappt zu und beißt ein Stück von dir ab, dat du vermessen wirst. Ork Warboss, Grott der Einbeinige.
Höret, höret und willkommen zur 16. Folge des Altdorfer Herolds. Ich bin Jeremy.
Und ich bin Paul. Letztes Mal haben wir bereits über die Orks, die Grünhäute, gesprochen. Wir haben ihre Gesellschaft, ihre Götter und die unterschiedlichen Arten von Orks und Goblins besprochen. Heute gehen wir über zu den Verbündeten der Orks, ihr Militär, einigen Berühmtheiten, die aus der grünen Flut herausstechen und berühmten Schlachten.
Bevor wir damit aber weitermachen oder anfangen, kommen wir erstmal zu einem anderen Thema, nämlich, weiß nicht, dem Hobby Progress. Hast du Hobby Progress?
Ja, tatsächlich. Also erstmal sei vielleicht ja nochmal eingeworfen, wie ihr mitbekommen habt, wir haben eine klitzekleine Sommerpause gemacht. Manchmal spielt das Leben leider anders, als man es geplant hat. Aber jetzt sind wir wieder für euch da und so ein bisschen haben wir die Zeit, glaube ich, auch genutzt für Hobby Progress. Ich hatte mir mehr vorgenommen, als ich geschafft habe, aber so ist das ja immer. Und zwar habe ich klammheimlich, um den lieben Jeremy zu überraschen, eine Karteiarmee angefangen.
Ach krass.
Ich
frech, dass wir eben noch Sachen gezeigt, dass das gar nicht erwähnt.
Ich dachte mir nämlich, oh, Jeremy ist so weit mit seiner Armee und bei uns kommt einfach gar nichts rum armeetechnisch. Und jetzt, wo der neue Release war, habe ich mir den Kram einfach vorbestellt und habe jetzt diese, keine Ahnung, Armeebox oder was das ist und zwei Sentinels und so ein Haku.
Sentinels sind diese Tonriesen da, ne? Diese Jade-Riesen.
Genau.
Ja, die sind geil.
Genau, diese großen Viecher, die sind auch mega geil. Ich habe dann auch rausgefunden, in der Lore, nicht in der Lore, in den Regeln kannst du die für verschiedene Punkte kaufen. Und dann ist es entweder ein Terrakotta-Sentinel, ein Obsidian-Sentinel, ein Warpstone-Sentinel. Und sozusagen, je nachdem, wie du die anmalst, die so gut sind die dann. Und dann dachte ich mir, hole ich mir direkt zwei, kann die verschieden anmalen. Ich habe mich noch nicht so richtig entschieden, wie. Aber ich glaube, einen hätte ich Bock, in Warpstone anzumalen. Das ist eine geile Herausforderung irgendwie. Und ich habe jetzt gebaut die Armeebox und einen Sentinel. Also fehlt gar nicht mehr viel. Aber ich muss sagen, an diesem Sentinel bin ich wirklich verzweifelt. Ich habe vorher viele Videos gesehen.
Ich wollte gerade fragen, wo Leute sich weil ich gelesen habe, wie furchtbar die zum Zusammenbauen sind.
Ja, also ich habe vorher die Videos und so gesehen, wo die Leute sich aufgeregt haben. Und ich konnte es nicht glauben, ne? Weil Games Workshop, schwierige Figuren, das ist ja, das existiert ja eigentlich nicht. Also höchstens irgendwelche Fortschrittmodelle, weil die vergossen sind oder so. Oder irgendwie ein Thunderhawk ohne Anleitung und so. Aber tatsächlich ist dieses Modell fucking schwer zusammenzubauen. Es ist super nervig, es hat ganz kleine Klebestellen. Das Modell ist hohl von innen. Wenn was nicht richtig passt, dann fällt das schön tief ins Modell rein und dann musst du das da wieder rauskramen und so. Also, ich habe geflucht. Es hat mich zwei Abende gebraucht.
Ist das dann auch mit so Fallen, wo du dann wirklich genau in die Anleitung gucken musst, welches Teil du jetzt festklebst und welches nicht?
Ja, ganz genau. Und es graut mir vor dem nächsten Sentinel. Ich habe mich ein bisschen geärgert, mir zwei bestellt zu haben. Aber naja, ne, wer schön sein will.
Aber zum Anmalen sollen die ja richtig geil sein. Weil die ja eh dann so statuenmäßig bemalt werden. Das heißt viel Trockenbürsten.
Ja, also das ist mega geil. Das Modell ist auch riesig. Also, ihr könnt das jetzt leider nicht sehen, aber ich zeig das jetzt mal dem lieben Jeremy. So ein Sentinel ist halt ein Koloss. Das ist halt.
Ach, krass.
Der ist halt riesig.
Was ist das für eine Base?
So, also der ist so groß wie mein Gesicht einfach.
Ja, und Paul hat ein Riesengesicht.
Ja,
das muss man dazu wissen. Ist auch echt schon ein cooles Modell.
Ja, ist auch halbwegs Multipose. Ich glaube, man kann zwei Posen und drei verschiedene Gesichter oder so machen.
Bei Total War gibt's ja auch. Und da sind die Sentinels, das ist auch richtig geil, wenn diese riesen Sentinels dann da angewatschelt kommen und die schleudern ihren Speer dann auch so Martial Arts mäßig und wämsen ihn dann mit so kompletter Wucht in so komplette Regimenter rein und so. Das ist schon ziemlich geil anzusehen.
Ja, also ich habe richtig Bock drauf. Ich habe jetzt auch erst gecheckt, dass Kartei ja einfach nur das Wort für China in Chinesisch ist.
Ist das? Weil ich habe letztens auch gelernt, dass Nippon einfach nur die Bezeichnung für Japan der Japaner ist.
Ja, genau.
Das ist ja wieder einfallsreich von GW.
Dazu auch interessanter Fun Fact. Mal sehen, ob das jetzt auch so wird. Bisschen anderes Thema, aber wenn man Pokémon spielt, damals auf dem Gameboy, erinnert ihr euch bestimmt alle dran, da gibt's ja die Kanto-Region. Ja. Und tatsächlich alle Regionen bei Pokémon sind angelehnt an echte Regionen, Bundesländer von Japan. Es ist mittlerweile aber so, dass dieses Spiel viel größer ist, sozusagen als Japan im übertragenen Sinne. Wenn du bei Google Kanto Map eingibst, dann kommt da keine Karte von der Region Kanto in Japan, sondern nur von dem Pokémon-Spiel.
Ja.
Und so ein bisschen konnte ich das jetzt auch mit Kartei beobachten. Ich google gerne mal so einen Hashtag zu irgendwas, was ich gerade baue, was so andere Leute, nicht google, ne, bei Instagram gebe ich das halt ein. Ne, irgendwie, keine Ahnung, Hashtag Wordbearers 30k oder so. Und am Anfang hat man unter Kartei noch sehr viele chinesische Sachen gefunden. Mittlerweile sind da einfach sehr viele Warhammer-Sachen.
Das muss doch aber auch so seltsam sein. Das ist ja wirklich, als würde das Imperium nicht Imperium heißen, sondern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Ja, genau. Und eigentlich hatte ich halt vor, so jetzt über die Urlaubszeit, mache ich das Ding fertig, mal das an und sag dann, ey Jeremy, guck mal.
Ich habe mehr Punkte als du.
Na, jetzt 2000 Punkte Kartei, Digga. Einfach aus dem Boden gestampft. Naja, aber
erfahrungsgemäß bist du ja relativ schnell mit dem Bemalen, wenn erstmal alles aufgebaut ist.
Das ist mir neu.
Ja, ich finde schon. Du malst immer sehr viel unterschiedliche Sachen an, gefühlt, was ich so sehe, aber pumpst dann aber auch raus.
Ja, also das Malen an sich läuft bei mir eigentlich fix, nur habe ich dann oft irgendwie nach 2/3 keinen Bock mehr und mache was anderes.
Ja, das kann ich.
Aber ansonsten habe ich noch eine Platte gebaut. In der Killteam-Größe, sag ich mal. Da kann man dann welches Format auch immer drauf spielen. Es ist eine Wüstenplatte. Das zähle ich jetzt auch mal zu Fantasy Progress.
Hybrid Progress.
Ja. Schön allround.
Ja, aber krass. Hast du denn schon dir ein Farbschema überlegt für Kartei?
Oh, schwierig. Also, mit den Sentinels hat sich das ja jetzt sozusagen geklärt, sag ich mal. Ich bin immer noch am Überlegen, vielleicht so rot mit Gold. Und vielleicht male ich die normalen Truppen so an, dass deren Gesichter keine Gesichter sind, sondern halt so Face-Masken. Das sieht bestimmt auch cool aus. Ich dachte einfach so, wie auch bei den Stormcasts oder so.
Ah, okay,
halt, ne?
Einfach so Metall.
Dass halt der Helm halt ein Gesicht hat.
Yeah, okay.
Stell ich mal ein bisschen was anderes. Das Ding ist halt, die Modelle, die sind richtig cool. Ich mag die echt gerne. Da sind super viele kleine Dinge dran. Und wenn du die alle einzeln in verschiedenen Farben anmalst, ist das mega der Aufwand. Und es sieht auch, glaube ich, einfach ein bisschen zu bunt aus. Deswegen mal gucken.
Ja, also sind ja auch Regimenter, ne? Also, naja, war krass.
Ich habe jetzt auch nochmal größere Bases bestellt, um so Regiments-Filler zu machen.
Ja, das wollte ich auch noch machen.
Da habe ich vom lieben Merlin, der hat noch irgendwelche geilen Sin-Figuren gefunden, die so chinesisch aussehen, so Zauberer-mäßig und so. Die wollte ich dann da irgendwie raufstellen. Ja.
Ja, cool.
Und es sind super viele kleine, geile Bits auch einfach in den Gussrahmen, die man so benutzen kann. Also so irgendwelche kleinen Öllampen und Ausrüstung und so. Könnte man auch irgendwie so ein Pferd machen, das halt so ganz viel Shit transportiert einfach oder so.
Ja, ist eh, habe ich das Gefühl, wenn Games Workshop so ganz neue Sachen rausbringt, dann geben die sich schon echt Mühe damit, wenn die so Sachen von null aus dem Boden stampfen. Dann wird da auch einmal so noch so eine komplette Liga an Details mitgeliefert und dann über die Zeit nimmt es halt immer mehr abgefühlt.
Ja, und dann hast du erstmal 20 Jahre keinen Support für deine Armee.
Ja.
Ja, und was lief bei dir hobbymäßig, Jeremy?
Fantasy Progress mäßig nix, weil ich ja irgendwann einfach gedacht habe, ach komm, ich habe jetzt erstmal vorgearbeitet, meine Armee, jetzt sollen die erstmal nachziehen. Da habe ich erstmal andere Projekte gemacht. Buch habe ich gelesen im Urlaub. Und zwar Seuchendämon von Brian Craig. Das war so das erste Warhammer-Buch, was ich mir geholt habe. Und das habe ich damals schon gelesen, das habe ich auch immer mal wieder so gelesen. Und das gehört echt zu meinen Lieblings-Warhammer-Fantasy-Büchern, die ich so immer wieder lese. Das ist ja eigentlich der zweite Teil von der Trilogie, aber die Bücher sind halt immer, also von der Orfeo-Trilogie, aber die Bücher sind im Endeffekt nur verbunden durch eine Rahmenhandlung, dass eben Orfeo, so ein Minnesänger aus, ich glaube, Bretonia, von einem Piratenfürsten gefangen gehalten wird und dann muss der hier so Scheherazade-mäßig Märchen aus Tausenden oder Geschichten aus Tausend einer Nacht, muss er ihm halt Geschichten erzählen, um sich seine Freiheit zu erkaufen. Die Geschichten sind dabei immer in sich abgeschlossen. Also er erzählt ihm halt immer Geschichten über Dinge, die der Piratenfürst wissen will und die bauen dann auch aufeinander auf, aber nur von den Themen her, die Geschichten an sich. Das ist eine Anthologieserie, das sind abgeschlossene Geschichten. Da geht's eben um Harmes Deetz. Das ist so ein normaler, stinknormaler Wachsoldat in den Grenzgrafschaften. Und das Dorf, das er beschützt, wird von Tiermenschen überfallen und alle werden abgeschlachtet, unter anderem auch sein Bruder. Und er verfolgt die dann halt. Und dann entwickelt sich eine Geschichte daraus, dass er von einem Zauberer aus der Gegend im Endeffekt eine Queste bekommt, weil ein Dämon des Nörgel auf dem Weg ist. Und er tut sich dann mit den Lehrlingen des Magiers zusammen, um das zu verhindern.
Und, ja, das klingt ja spannend.
Ja, yeah, was ich daran halt so mag, ist, also erstens, die deutsche Übersetzung ist halt geil, weil natürlich sind das keine Mutanten, die das Dorf überfallen, sondern es sind irgendwie Kobolde und so. Was so ein bisschen bescheuert ist in der Übersetzung, was ich aber irgendwie cool finde, weil das halt, das sind ja normale Leute in der Warhammer-Welt und die haben nicht dieses Überwissen, was Warhammer-Fantasy-Spieler haben. So, die haben halt ihre eigenen Sagen und Geschichten so. Ein Gelehrter aus dem Imperium weiß vielleicht, dass es ein Tiermensch, irgendein Bauer von Schieß mich tot, denkt aber, das wäre irgendein Kobold. Und dann,
ja.
Also, das ist super Low-Fantasy. Also, die Zauberer, die da vorkommen, so das Krasseste, was sie da hinkriegen, ist halt Licht zu machen oder eine verschlossene Tür zu öffnen.
Ja, können die schon mehr als Gandalf, ne?
Ja. Es geht halt im Endeffekt auch darum, dass er auf dieser Reise in die Hauptstadt der Region da Kypris reist und so. Und die größte Bedrohung da ist nicht irgendwie das Chaos oder so, sondern das sind einfach wandernde Völker, die Zani, die einmal alle paar Jahrzehnte ihre Auerochsenherden durch das Land treiben und auf dem Weg halt alles zerstören und alles plündern und so. Das ist halt, ich mag das halt total, dass das halt für Warhammer-Verhältnisse so komplett grounded ist.
Ja,
auch der Nörgel-Aspekt ist halt eigentlich komplett dem entgegen, wie man das eigentlich so kennt, weil da geht's nicht darum, dass da, also ohne jetzt zu spoilern, da geht's jetzt nicht darum, dass da irgendwie ein ekliger Dämon rumläuft und alle Leute um ihn rum zerfallen irgendwie zu Schleim, sondern der versteckt sich halt auch und hinter einer Fassade. Erinnert schon fast mehr an Tsiinch als an Nörgel.
Mm.
Ja, ist ein cooles Buch, kann ich nur empfehlen. Also es gibt's im Internet auch hinterhergeworfen, die ganze Trilogie. Man muss manchmal so ein bisschen den Zeitgeist, in dem das Buch geschrieben wurde, muss man runterschlucken, ne? Mit so den rassetypischen Hakennasen der Leute aus Arabien und sowas. Mhm. Da muss man halt ein bisschen gucken. Aber das hält sich auch in Grenzen. Und was mich ultra verwundert hat, musste ich mich erstmal hinsetzen, da wird tatsächlich in einem Warhammer-Buch von Sex geredet.
Oha, liest du immer sonst im Stehen?
Ja, immer. Ich lese immer im Stehen und wenn es spannend wird, muss ich mich erstmal setzen.
Ja, cool. Ja, vielleicht können wir ja auch in Zukunft noch ein paar Bücherbesprechungen erwarten. Seid gespannt. Könnt ihr uns gerne mal, ne, in die Kommentare bei Instagram oder Spotify reinschreiben, ob ihr sowas cool fändet. Wahrscheinlich machen wir es eh, aber
ja.
Vielleicht habt ihr auch irgendeinen Buchtipp, wo ihr sagt, ey, lest das mal. Und apropos eure Kommentare, ihr hattet in letzter Zeit öfter uns mal ein paar Sachen geschrieben, wo wir heute drauf eingehen wollten. Jeremy hat das jetzt mal mitgebracht. Mhm.
Wir hatten ja schon ein paar Kommentare bei Instagram und auch bei Spotify. Und bei Spotify ist ja, weil das über den Imperator-Account läuft, kann ich nicht direkt auf die Sachen antworten, sondern kann dann im Endeffekt auch nur einen Kommentar hinterlassen. Und da hatte ich ja schon gesagt, dass ich das auf jeden Fall lese. Und uns sind halt ein paar Schnitzer passiert teilweise in den Folgen. Das kommt halt einfach mal vor bei dieser Fülle an Informationen, die es in Armeebüchern und im Internet und alles gibt. Aber ich finde das auch gut, wenn Leute uns darauf aufmerksam machen. Also, weil
auf jeden Fall.
Es kommt immer mal was durcheinander und dann ist es auf jeden Fall gut, wenn das mal berichtigt wird. Hat zum Beispiel der gute Potpainter zum Bartkrieg. Da hatte ich so lapidar gesagt, dass da ein Frieden irgendwann verhandelt wurde. Dem war aber gar nicht so. Denn in der Schlacht der drei Türme, das war so die letzte größte Schlacht zwischen Hochelfen und Zwergen in der alten Welt, bei der Elfenfestung Tor Alessi, Die wurde da zum 14. Mal von den Zwergen belagert. Und das ist auch gar keine kleine Festung gewesen. Das war halt zur ersten Belagerung waren da über 20.000 Elfen stationiert. Auf jeden Fall in der 14. Schlacht erschlägt der Hochkönig Gotrek Sternenbrecher den elfischen Phönixkönig Kalidor II. Und nimmt dessen Phönixkrone als Schadensersatz für die ganzen Jahrzehnte, Jahrhunderte an Schmach, die die Hochelfen den Zwergen angeblich zugefügt haben. Und dadurch geraten die Hochelfen immer mehr in die Defensive und müssen sich aus der alten Welt zurückziehen. Also weil die Zwerge sie auch immer weiter zurücktreiben und wegen der Dunkelelfen, die Ulthuan angreifen. Und die Hochelfen dann im Endeffekt fast einen Zwei-Fronten-Krieg führen müssen. Und die Zwerge vernichten dann die restlichen Kolonien in der alten Welt und ziehen sich in ihre Festungen zurück und erklären den Krieg dann einfach für beendet und sagen dann einfach, gut, jetzt machen wir keine militärischen Aktionen mehr. Also das ist die...
Ja, okay, so kann man
das auch lösen. Das ist so die eine Quelle. Die andere Quelle sagt halt, dass die Zwerge ein besonderes, abscheuliches Verbrechen begangen hätten. Und zwar wäre der Phönixkönig erschlagen worden, als die Gesandten der Zwerge eigentlich zu Friedensgesprächen kamen und die Tore der Stadt geöffnet wurden, um die Belagerung zu beenden. Dann gibt's wieder Quellen, die sagen, der Phönixkönig hätte versucht, aus der Stadt auszubrechen und wäre dabei erschlagen worden. Ja. Aber das ist so das, wie es eigentlich geendet hat. Und das ist halt aber so ein bisschen, okay. Deswegen bin ich da, glaube ich, auch ein bisschen in Straucheln gekommen oder habe das so zusammengefasst, weil es wird halt in verschiedenen älteren und neueren Quellen, gibt's da unterschiedliche Informationen.
Ja, ich weiß auch nicht warum, aber tendenziell glaube ich den Zwergen auch immer mehr bei sowas.
Ja, ich auch, weil die Zwerge sind sture Arschgeigen. Gerade deswegen würde ich denen glauben, weil die sind dann so beleidigt, das muss dann stimmen.
Ja, ja.
Genau, und der Podpainter hat auch noch was zu Malekiths Verrat an den Hochelfen geschrieben. Und zwar hat Malekith im Endeffekt auch viele politische Gegner von den Hochelfen, also von seinem eigenen Volk ausgeschaltet, in so eine Art Inquisitionsarbeit durchgeführt hat und behauptet hat, er würde Slaanesh-Kulte innerhalb der Hochelfen-Gesellschaft bekämpfen und hat dann natürlich einfach alle möglichen Leute bezichtigt und die dann umgebracht. Und am Ende hat er dann einfach gesagt, haha, ich bin selber mit Slaanesh hier am Paktieren. Kelsey Priest, it was me all the time. Und genau, ich hatte noch Quatsch erzählt zu Malekith und dem Feuer von Hoeth. Da habe ich nämlich gesagt, dass er da durchgeschritten wäre und das Feuer hat ihn ja nicht akzeptiert und ihn dann verbrannt. Und dann wäre er mit seiner Rüstung verschmolzen. Das stimmt aber gar nicht. Die Rüstung hat er danach extra geschmiedet bekommen. Und da bin ich dann aber über zwei Sachen gestolpert, beziehungsweise der Podpainter meinte dann, die Rüstung wäre extra für ihn angefertigt worden und ich habe halt gesagt, die Rüstung wäre mit ihm verschmolzen. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt und auf Deutsch steht da tatsächlich auch direkt auf die Haut geschmiedet, auf Englisch steht da aber fused to the flesh. Also ist das wahrscheinlich einfach ein Übersetzungsfehler. Und zum Thema Orks, zu einem aktuelleren Thema, da hat der gute Basti von Drakenhofs Mythen, weil wir ja überlegt hatten mit Orks und Pilzen, weil das ja in 40k ein ziemlicher Fakt ist, hat er geschrieben, dass das in dem Skarsnik-Roman und im Armeebuch der 8. Edition, was ja genau das war, was ich nicht habe, wohl ausführlicher beschrieben wird. Und zwar, dass Orks auch Pilzsporen sind, die nach der Umformung durch die Alten auf dem Planeten gelandet sind. Also es sind tatsächlich auch Pilze aus dem Weltall.
Ja, siehste.
Und das Letzte, was ich habe, ist von Nerdgott Grupfing, der genau die entgegengesetzte Sichtweise von uns auf Orks hat. Also er sagt, wenn man bei Orks tiefer drin ist, dann merkt man, dass das nur so 1% Humor ist und der Rest eigentlich ziemlicher Grimdark-Shit und Orks oft bösartiger und krasser als das Chaos agieren. Weiß ich, also...
Das klingt nach etwas, was ein Ork-Spieler sagen würde.
Ja, das ist halt das Ding. So tief bin ich bei Orks nicht drin. Und wenn ich so oberflächlich auf Orks gucke, dann ist das halt eher so wie das, was wir besprochen hatten. Dass die schon cool sind, aber so ein bisschen durch diesen Humor so ein bisschen kaputt gemacht werden.
Ja, und man kann ja auch nichts dran ändern, wie die gelayoutet sind, ne? Also, wie die designt sind.
Ja, ja, das ist eben auch das Ding.
Das ist halt, naja. Ja, aber vielen Dank, dass du das mitgebracht hast, Jeremy. Und an euch sei gesagt, wenn euch irgendwas auffällt, ne, wir nehmen das gerne mit auf oder irgendwelche Hot Takes, können wir auch drüber diskutieren. Da freuen wir uns immer. Und wenn wir jetzt gerade über Orks gesprochen haben, können wir ja auch jetzt mal zum Inhalt dieser Folge übergehen. Grün heute Part 2.
Exakt. Und da wir in der letzten Folge uns ja ziemlich auf die klassischen Grünhäute konzentriert haben, starten wir heute mal mit den Verbündeten der Grünhäute. Wer oder was denkst du ist denn genug, um sich mit Prügelknaben wie den Orks einzulassen?
Na, zum einen gibt's da die Snotlings. Die kann man natürlich nicht zwangsläufig als Verbündete bezeichnen. Die sind halt in gewisser Form entfernte Verwandte von den Orks und den Goblins, gehören aber auch nicht wirklich dazu. Also Orks machen keinen großen Unterschied zwischen einem großen Snotling und einem kleinen Goblin. Und auch Goblins behandeln sie im besten Fall wie nervige kleine Brüder.
Ja, im Gegensatz zu Snotlings sind Goblins ja auch schon wirklich die muskulösen großen Brüder. Denn Snotlings sind ja noch mehr als Goblins eigentlich nur dazu da, den Feind durch schiere Masse zu überwältigen. Auf dem Schlachtfeld spricht man auch gar nicht von einzelnen Snotlings, die nimmt man gar nicht als Individuen wahr, sondern das sind einfach nur Schwärme. Und die, in Anführungsstrichen, Waffen, die Snotlings tragen, lassen sich eigentlich auch kaum als Waffen bezeichnen. Im besten Fall haben die vielleicht einen rostigen Dolch, aber Snotlings sind allem, was sie gerade so in die Hände kriegen, im Endeffekt Stöcken, Steine, oder die versuchen dich halt auch mit einem Pilz irgendwie totzuschlagen.
Ja, sie stehen halt eben in der Hierarchie ganz unten. In Lager bewohnen sie die dreckigsten Ecken, für die selbst ein Goblin zu schade ist. Und nicht selten wird ein Snotling, der einem größeren Verwandten über den Weg läuft, einfach als Zwischensnack genutzt.
Und bei Zwischensnacks oder kleinere Leute als Zwischensnacks benutzen, kommen wir zum kompletten Gegenteil der Snotlings, nämlich die Trolle. Und bei den Trollen ist es ähnlich wie bei den Orks und Goblins. Da gibt es mehrere Unterarten. Die häufigste, die man so in der Warhammer-Welt trifft, ist aber der gemeine Troll. Trolle sind viel größer und stärker als Orks, wobei die Figuren auch immer so ziemlich schlaksig dargestellt sind, zumindest die alten.
Mhm.
Die sind aber auch extrem dumm und fresssüchtig, weil die sind noch sehr viel dümmer als der normale Ork. Auch deswegen werden Trolle auch zu Recht gefürchtet. Laut dem Armeebuch, was ich habe, fressen Trolle halt auch wirklich so gut wie alles. Fleisch, Knochen, Holz, Steine, Metall und sogar Spinat. Das ist ein Zitat aus dem Armeebuch. Wo ich mir immer frage, was ist das Eklige an Spinat? Ich verstehe es nicht.
Ja, Spinat beste.
Voll.
Wächst der Bizeps von, ne? Weiß man doch von Popeye.
Mhm.
Abgesehen von der körperlichen Stärke haben Trolle noch zwei Besonderheiten. Erstens regenerieren sie ihre Wunden extrem schnell und selbst Körperteile können nachwachsen. Und das Blut von Trollen wird auch gerne benutzt, um Krankheiten, wie zum Beispiel Bretonenfäule, zu heilen.
Ja, und als Bretonenfäule gelesen habe, habe ich mich so ein bisschen durchs Internet geklickt und habe mal so geguckt, was es eigentlich für Krankheiten in der Warhammer Fantasy Welt gibt. Und ich möchte keine davon haben, aber ich kann mal ein paar aufzählen. Hier ein kurzer Exkurs über die Krankheiten in der Warhammer Welt. Schiss, Blutschiss, Grabesverfall, Wurmhusten, nässende Augenfäule, Schreihitze, Stinkfußfieber, Skorbutwahn, Augenschleimfieber und das Beste, der galoppierende Durchfall, wo es auch heißt, in Altdorf heißt es auch Esmeraldas Rache nach dem dubiosen billigen Fleischpasteten, die manch ein Halblingshändler verkaufte. Da sie für einen Groschen zu kaufen waren, sagte man auch, ein Besucher der Hauptstadt gibt einen Groschen zweimal aus. Diese Krankheit fangen sich im Allgemeinen jene ein, die nicht wirklich darauf achten, wie gut zubereitet und frisch ihr Essen ist, was schmutzige, stinkende und vor allem heftige Konsequenz für ungefähr 5 Tage nach sich zieht. Magenkrämpfe inklusive. Aber war ein geiler Name, galoppierender Durchfall. Könnte auch eine gute Punkband sein.
Ja, und bis auf solche Krankheiten ist die einzige Methode, einen Troll wirklich zu töten, ihn so zu zerhacken, dass sich wirklich nichts mehr regenerieren kann oder die Wunden mit Feuer ausbrennen, was neben ihrer extremen Dummheit ihre größte Schwäche und auch Angst ist. Also bis auf das Feuer muss ich auch sehr an Wolverine denken, den man ja irgendwie anscheinend fast gar nicht umbringen kann.
Ja. Ja, ich glaube, Wolverine ist ja wirklich, den muss ja auch im Endeffekt pulverisieren oder so. Muss ich immer an diese Simpsons-Folge denken mit Itchy und Scratchy, wo Scratchy Itchy zerhackt und dann wird er immer kleiner und am Ende pulverisiert er ihn und atmet ihn ein und dann zerhackt er ihm von innen die Lunge. Und so sind wahrscheinlich auch Trolle oder Wolverine.
Ja.
Zum Glück haben Trolle aber eine zweite Besonderheit, die sie einsetzen können, damit sie sich Gegner vom Hals halten können. Und das ist Trollkotze. Diese wird von imperialen Gelehrten als die ätzendste Substanz in der Warhammer-Welt beschrieben und wird von Trollen hochgewirkt, um ihre Gegner aufzulösen. Und das kann man sich, glaube ich, so ein bisschen vorstellen, wie wenn man schon mal die Fliege gesehen hat gegen Ende, wenn Jeff Goldblum schon so zu 90% verwandelt ist und dann dem Konterpart auf den Arm kotzt und das dann auch so einfach wegschmilzt.
Andere Trollarten sind zum Beispiel der Steintroll, der durch seinen hohen Verzehr von Geröll eine steinartige Haut bekommt und so ziemlich gut geschützt gegen Wunden und praktisch immun gegen Zauber ist. Oder der Flusstroll, die stinkendste aller Trollarten. Die Kollegen sind so schleimig und glitschig, dass Waffen einfach da abperlen, falls der Gegner es aufgrund des Gestanks überhaupt schafft, den Troll zu treffen. Allgemein sind Trolle auch ziemlich anfällig für Mutationen, was die Existenz von Chaos-Trollen erklärt, welche sich gerne marodierenden Chaos-Armeen anschließen.
Was ich mich da gefragt habe bei den Steintrollen, heißt das dann, ein Troll kann einfach viel einer x-beliebigen Ressource essen und nimmt dann deren Eigenschaften an?
Dann müsste es ja eigentlich auch Metalltrolle geben, ne?
Ja, eigentlich schon. Oder?
Ja, oder so riesen Snotlings, weil ein Troll zu viel Snotlings gegessen hat, oder ist es einfach ein Snotling-Troll? Ja,
oder?
Der grün mit so spitzen Ohren.
Oder ein Troll, dessen Haut sich in so verschmolzene Snotlings verwandelt hat, die alle schreien, töte mich! Trolle sind ja auf jeden Fall schon ziemlich große Vertreter ihrer Art. Die größten humanoiden Verbündeten der Orks sind aber die Riesen. Und ich glaube, unter einem Riesen kann sich jeder was vorstellen. Die sind halt noch größer als Trolle, sind auch ziemlich dumm. Und die sind aber so groß, dass sie zum Beispiel Baumstämme als Keulen benutzen können. Als eine Art, von der nach dem großen Krieg gegen die Oger nur noch wenige übrig sind, haben sich viele Riesen dann aber auch als Söldner durchgekämpft und sind durch die Länder gezogen, um sich verschiedensten Armeen anzuschließen, bei der es im Endeffekt die größte Aussicht auf einen Kampf, Bier und was zu essen gibt. Was halt heißt, bei den Grünholten sind sie meistens gut aufgehoben. Ich glaube aber, beim Tabletop kann man auch mit jeder Armee einen Riesen anheuern.
Ja, glaube ich auch. Und dann gibt's auch noch Lindwürmer. Vom Weiben könnte man sie äußerlich für Drachen halten, aber im Gegensatz zu denen sind die nicht ansatzweise so intelligent oder edel wie die meisten Drachen. Lindwürmer, da beschränkt es sich vor allem auf niedere Instinkte. Die können auf Feuer nicht spucken und besitzen nur 4 Gliedmaßen und ihre Vorderbeine sind gleichzeitig ihre Flügel. Dafür haben Lindwürmer aber am Ende ihres Schwanzes einen großen giftigen Stachel, den sie auch mit Vorliebe benutzen können, um ihre Opfer aufzuspießen.
Weißt du das eigentlich? Waren Lindwürmer nicht in der europäischen Folklore vielen Dingen? Also, dass es tatsächlich mehr um Lindwürmer ging als um Drachen?
Ja, also...
Ich glaube, Siegfried hatte auch gegen den Lindwurm gekämpft, oder?
Ja, also das Wort gibt's so seit dem 9. Jahrhundert und... Ja, bedeutet so viel wie Schlange, also die althochdeutschen Wörter dafür. Aber irgendwann ist es schon so übergegangen zu einem Synonym für Drachen.
Na.
Also so ein bisschen, also heutzutage heißt Siegfried ja auch Siegfried der Drachentöter, obwohl er gegen einen Lindwurm gekämpft hat.
Ist halt eigentlich auch nur irgendwie ein Upgrade, ne? Also ein Drache ist irgendwie nur ein Upgrade von einem Lindwurm. Jemand sagen würde, wie so zwei Kinder, die sagen, ja, hier ist mein Lindwurm. Und dann sagt der andere, ja, und hier ist mein Drache, der hat noch 2 Arme mehr und kann Feuer spucken.
Also zum Beispiel in der Nibelungensage kommt ja hier Fafnir, der Drache, vor. Der ist aber auch ein Lindwurm.
Ah, okay. Ja, wäre mal interessant zu wissen, ob das dann so ein Übersetzungsding ist von späteren Übersetzungen oder ob die am Anfang auch schon Lindwürmer und Drachen kann. Ah, naja, so weit wollte ich gar nicht ausholen. Jedenfalls wäre kein Ork verrückt genug, sich mit einem ausgewachsenen Lindwurm anzulegen. Aber ganz selten gelingt es einem freiwilligen Goblin, Lindwürmer oder Lindwurmjungen aus Nestern zu stehlen. Und diese werden dann versucht zu erziehen, damit irgendwann ein mächtiger Warboss auf ihn in die Schlacht reiten kann.
Damit können wir auch übergehen zum Militär der Orks. An der oberen Spitze, auch oft an der Front einer Ork-Armee, stehen die mächtigsten Warbosse und oder Schamanen. Wir haben ja bereits über die normalen Orks, Schwarzorks, Wildorks, Goblins, Nachtgoblins und Waldgoblins gesprochen. Aus diesen besteht normalerweise auch der Kern der Armee. Goblin-Massen werden vorgeschickt, um Pfeile auf sich zu ziehen und selber ungelenkte Schüsse abzugeben oder die gegnerischen Reihen zu beschäftigen. Dahinter rücken dann die normalen Orks vor. Dazwischen befinden sich einzelne Einheiten von gepanzerten Schwarzorks. Vereinzelte Moscher-Einheiten versuchen sich in Kämpfen zu beweisen. Das sind Orks, die eigentlich nur noch von ihren Warbossen an Größe und Stärke übertroffen werden und davon träumen, eben diesen Platz irgendwann selber einzunehmen.
Und sind dann die vorderen Reihen erstmal in Kämpfe verstrickt, kommen die Unterstützungseinheiten der Orks. Das sind dann eben die Waldgoblins, die auf ihren Riesenspinnen an den Flanken aus den Wäldern hervorbrechen, um den Gegner in den Rücken zu fallen oder um sich um die Bogenschützenregimenter des Gegners zu kümmern. Oder die großen Verwandten, die Wildschweinreiter. Das sind Orks, die auf massiven Wildschweinen, also Wildschweine werden sowieso schon immer unterschätzt, glaube ich, von der Größe her. Die sind schon fucking riesig, aber die Wildschweine, auf denen Orks reiten, das sind halt nochmal, also es sind im Endeffekt kleine Autos. Und die Orks reiten auch weniger auf denen, als dass sie sich einfach festhalten und darauf hoffen, dass die Tiere so aggressiv sind, dass sie einfach zum Gegner stürmen von sich aus.
Oder Squicks und Trolle, die einfach durch die geschwächten Reihen der Gegner preschen, während sie alles auf ihrem Weg verschlingen oder zerfetzen.
Ja, und apropos durch die Reihen der Gegner preschen, es gibt eben auch noch Streitwagen bei den Orks. Die werden auch wieder von Wildschweinen gezogen. Oder Goblins, die von Riesenwölfen gezogen werden. Das sind eben mobile Einheiten, die dazu gemacht sind, um ebenfalls komplette Schneisen in gegnerische Regimenter zu ziehen.
Und nicht zu vergessen sind die Snotling-Kurbelwagen. Ein Haufen von Snotlings, geklauter Müll, der notdürftig zusammengeflickt wird und mit dem die Snotlings ihren großen Verwandten nacheifern.
Und dann gibt's natürlich noch die Artillerie. Man würde es bei den Grünhäuten gar nicht vermuten, aber es gibt auch einige mehr oder weniger ausgefeilte, aber nichtsdestotrotz tödliche Stücke, die in der Schlacht von ihnen eingesetzt werden.
Ja, es gibt 3 Stück, von denen 2 eigentlich nicht besonders sonderlich sind. Zum einen nutzen Orks gerne Steinschleudern, sollte bekannt sein. Ein Katapult wirft große Felsbrocken auf Gegner oder gegen Mauern. Dann gibt es noch die Speerschleudern. Das sind ja im Endeffekt einfach große Armbrüste, die große Bolzen verschießen, mit denen man ja ideal große Kreaturen wie Drachen oder so aufspießen kann. Einzig verwendete Materialien wie aus Squickhaut gewundene Seile und eben das Wunder, dass diese grob zusammengeschusterten Dinge überhaupt funktionieren, machen sie besonders.
Es gibt eben auch ein besonderes Stück in der Artillerie und das sind die Kamikaze-Katapulte. Die sind im Endeffekt genauso gebaut wie Stein- oder Speerschleudern, aber die verschießen eben nicht normale Munition, sondern Goblins. Und die wurden eigentlich entwickelt als eine Art der Luftaufklärung. Da werden eben Goblins mit einer simplen Flügelkonstruktion bewaffnet mit einer Schiefertafel und ein bisschen Kreide in die Luft katapultiert, um die Aufstellung des Feindes aufzuschreiben. Und dummerweise überleben das aber die wenigsten Goblins oder hatten halt die Chance, irgendwas Sinnvolles auf die Tafel zu schreiben. Also wurde die Idee verworfen.
Es war nämlich aufgefallen, dass Goblins als lebende Geschosse viel ertragreicher waren. Und lustigerweise mangelt es den Orks auch nicht an freiwilliger Munition. Goblins haben einen dermaßen Spaß an Beschleunigung, dem Flug und der Chance, auf die Orks runtersehen zu können, dass sie sich massenhaft freiwillig dafür melden, obwohl sie wissen, dass sie als roter Fleck in der Landschaft enden. Aber zumindest nehmen sie dabei ja noch einige Feinde mit, was sie als normale Infanterie wohl eher weniger geschafft hätten.
Und von komplett austauschbarer Munition kommen wir jetzt zu den wahren Größen der Grünhäute. Und da fangen wir jetzt erstmal mit den Orks an. Was gibt's denn so für berühmte Orks?
Also zum Anfang können wir da über Grimgorg Eisenpelz reden. Ein ziemlich mysteriöser Warboss, da nicht viel zu seiner Vergangenheit bekannt ist. Soweit man weiß, ist er irgendwann in der Wüste der Verdammten aufgetaucht, mit einer Menge Schwarzorks im Gepäck. Die Wüste grenzt an das Gebiet der Chaoszwerge an. Und das, plus der Fakt, dass er die Schwarzorks anführte, lässt zumindest vermuten, dass er aus der Sklaverei der Chaoszwerge kommt.
Wie auch immer es ist, jedenfalls übernahm er relativ schnell das Gebiet des Gelbaugenstammes. Das war eben Orkstamm in der Umgebung da, indem er einfach ihre Anführer zu Klump schlug. Und mit seiner alles hassenden Art zog er dann ziemlich schnell auch ziemlich viele Orks an und machte sich schnell einen Namen unter denen, indem er etliche Zwergenarmeen und Städte, darunter auch Karakadrin, dem Erdboden gleich macht.
Angeblich soll er Zwerge sogar in ihren Rüstungen gebacken haben und ihnen ihre Barthaare einzeln ausgerissen haben.
Was halt schon relativ fies ist. Jedenfalls langweilte ihn das irgendwann, weil die Zwerge ja auch dazu neigen, sich einzuigeln und dann muss er immer wieder dagegen anstürmen. Also hat er sich Gegner gesucht, die ihm eher etwas entgegenzusetzen hatten. In diesem Fall war das Kislev. Und da hat er dann auch ordentlich gewütet.
Das Problem war aber, das hat er im Sommer gemacht, einen großen Fehler begangen, den alle immer machen. Er hat den Winter unterschätzt. Irgendwann musste er sich dann zurückziehen. Wie man weiß, ist der Winter keine gute Saison, um zu belagern. Wenn noch Eismagie dazukommt, naja.
Ja, wie früher bei Napoleon. Dem hat auch Eismagie das Genick gebrochen.
So war das nämlich.
Anders hat es Arzak der Vernichter gemacht. Der hatte zwar auch Lust, den Kisleviten den Tag zu vermiesen, aber dank der Krone Nagashs, an die er gekommen war, war er ein relativ guter Stratege. Was untypisch für einen Ork ist, aber der Erfolg gab ihm halt recht.
Er nutzte nämlich den Winter für sich. Während die Grünhäute dank der Plünderung gut genährt und fit in die Schlacht gingen, hungerten die Kisleviten nämlich. Außerdem nutzte er das Terrain. So beschoss er bei einer Schlacht auf einem gefrorenen See nicht den Gegner, sondern den See, was den Großteil der gegnerischen Armee in den eisigen Wässern ertränkte.
Ja, das Dumme an der Krone Nagashs war eben, die hat ihn zu einem guten Strategen gemacht. Aufgrund des durchgehenden Geflüsters der Krone wurde er aber irgendwann wahnsinnig.
Aber abgesehen von Orks gab es ja auch ein paar andere sehr erfolgreiche Goblins.
Davon seien jetzt zwei erwähnt, Grom der Fettsack und Skarsnik. Grom, auch bekannt als seine korpulente Majestät, der in seiner Jugend bei einem Esswettbewerb Trollfleisch verspeiste und dadurch einerseits einen ewigen Hunger, andererseits die Zähigkeit und Regeneration eines Trolls erhielt, marodierte zuerst unter den Zwergen und Menschen, sogar in Marienburg, also direkt neben dem Imperium, und dann landete er sogar an den Stränden Ulthuans, um dort weiterzumachen. Und trotz seiner Niederlage vor den Toren Ulthuans wird er bis heute gerade von den Goblins verehrt. Und man muss zudem sagen, den gibt's ja auch in Total War Warhammer. Und der ist halt auch massiv fett und der ist auch mal auf dem Streitwagen unterwegs. Und das ist halt ganz geil, weil der Trailer ist aufgezogen wie die Ansprache in Mad Max Fury Road von Immortal Joe. Dass dann auch so ein Goblin da ankommt und so vor ihm rumtanzt und die auf so einem riesigen Felsen steht und sagt, Here is Grom! Und alle sind so, yay!
Ja, und Skarsnik ist ein Nachtgoblin, der sich erst zum unumstrittenen Herrscher des Halbmondstammes aufschwang. Er zeichnete sich durch List und das Legen von Fallen aus und übertrief dabei sogar die Gerissenheit der Skaven, seinen Erzfeinden. Begleitet wurde er jederzeit von seinem Squig Gobbler. Er sprach auch mehrere Sprachen wie Quikisch, also die Skavensprache, und sogar Reikspiel, also die imperiale Sprache. Da es im Orkischen zum Beispiel keine Wörter für Strategie oder Planung gab. Er führte mehrere erfolgreiche Schlachten gegen Zwerge, Skaven und das Imperium und gerade Skaven und Zwerge hassen diesen Goblin mit Inbrunst.
Von mir bekommt er halt besonderen Respekt für seinen Bierkrieg, den er gegen die Zwerge führte, bei dem er versuchte, genug Bier der Zwerge zu erbeuten, um noch mehr Orks und Goblins unter sich zu versammeln.
Ja, stark.
Das ist eine valide Strategie, würde ich sagen.
Auf alle Fälle. Damit sind wir jetzt am Ende angekommen. Wäre natürlich spannend, sich mal mehr mit den einzelnen Wars zu beschäftigen. Aber ja, irgendwann muss auch mal ein Ende gefunden werden. Wir können ja jetzt nicht 3 Folgen über Orks machen.
Wie über das Imperium, das wäre ja lächerlich. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, wenn wir uns die einzelnen Aspekte der Völker aussuchen, weil gerade geben wir ja wirklich nur grobe Überblicke über die einzelnen Völker und irgendwann werden wir uns ja dann Sachen raussuchen, die uns interessieren und werden da mehr in die Tiefe gehen und mehr Details rausarbeiten und das mehr beleuchten.
Auf alle Fälle.
Ja. Und damit bleibt eigentlich nur noch die Playlist. Und ich kann direkt sagen, ich habe keinen Song. Ich hoffe, du hast einen.
Ja, ich habe mir so, ich habe so ein bisschen noch an Nachtgoblins gedacht. Und dann habe ich mir Under a Funeral Moon von Darkthrone ausgedacht oder überlegt. Ja, geiler Black Metal. Punkt.
Wollte ich gerade sagen, ist bestimmt wieder Black Metal, weil kenne ich nicht.
Ja, Leute, dann sei nur noch zu sagen, folgt uns auf Instagram, Altdorfer Herold. Liked, kommentiert, teilt mit euren Freunden, ihr wisst, wie das Spiel geht. Und wir freuen uns auf nächsten Monat. Seid gespannt.
Nächsten Monat dann wieder auch zu dritt. Da freue ich mich auch
sehr. Genau. Ich verabschiede mich. Macht's gut, Freunde.
Ciao, ciao.